Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Und in dieser Folge reden wir über Poser, Rocker und verschiedene Typen von Motorradfahrern, die ihr alle kennt und die uns immer wieder begegnen. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Es ist wieder Sonntag, es ist Zeit für eine neue Folge Gasgeflüster, es ist Zeit für euren Lieblings-Modcast-Stammtisch. Stammtisch wäre alleine ziemlich langweilig und einsam und deswegen freue ich mich, dass auch Michel wieder mit dabei ist.
Ja, servus Leute und Jan, ich muss sagen, jetzt hast du ja gleich mal richtig auf die Kacke gehauen hier, der Lieblings-Modcast-Podcast. Ne? Also ich hoffe, wir haben schon so treue Fans, die uns jetzt hier mit der inzwischen fünfte Folge ist es, glaube ich, ne? Jo. Die Stange halten und tatsächlich, dass wir da schon zum Lieblingspodcast aufgestiegen sind. Wäre auf jeden Fall cool, ja. wenn wir hier schon richtige Fans am Start haben.
Ja, also zumindest haben wir jetzt auch mal die ersten Rückmeldungen erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür. Und da kann ich direkt was erzählen. Unter anderem hat ja dir auf Facebook in deinem Asphalt-Süchtig-Kanal der Timo geschrieben.
Genau.
Und das ist deswegen erwähnenswert, weil der auch schöne Grüße tatsächlich an mich ausrichtete. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest.
Genau, an dieser Stelle Grüße an dich, Timo.
Genau, liebe Grüße zurück. Und das ist irgendwie ganz cool, weil tatsächlich sind wir zur selben Schule gegangen, zeitweise glaube ich auch in die gleiche Klasse. Es ist aber bestimmt 10 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ja, war jetzt nicht irgendwie, dass uns mega was verbunden hatte zuletzt. Aber doch das Hobby Motorrad jetzt zumindest so ein bisschen indirekt wieder einen Kontakt hergestellt hat. Und da kamen auch direkt wieder so ein paar Erinnerungen hoch. Weil mit Timo, weiß ich noch, war ich auch mal zusammen im Ferienjob irgendwo in so einem Rewe-Zentrallager. Und damals, der fährt immer noch Motorrad, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, eine Fireblade, mit der er wohl auch auf der Rennstrecke unterwegs ist. Damals allerdings noch mit einer MZ. Wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen über die Nostalgie gesprochen und deine ersten Simpson-Erfahrungen. Er hatte tatsächlich so eine und zu diesem Ferienjob hat er mich dann auch irgendwie abgeholt und das war auch schon wieder eine ganz witzige Anekdote eigentlich. Er hat da so ein bisschen, ja, wir waren da so ein bisschen, wie soll man sagen, unterschiedlich drauf. Er schön mit so einem offenen, wie nennt man denn diese Halbschalenhelme oder was?
Jet-Helm.
Ja, genau. Und Muscle-Shirt und war dann auf der MZ schon der absolute Player. Und ich, kleiner Nerd, da irgendwie hinten drauf, sind dann durch die Gegend gefahren. Er hatte dann auch vorne auf dem Lenker so eine Fahrradhupe, weißt du, diese mit dem schwarzen.
Ja.
So, und er hat es dann schon auch ganz gerne gelebt. Und es war super witzig. Führt er dann aber auch zu den Situationen, dass wir an einer roten Ampel stehen und nebendran zwei junge Mädels und er hupt die dann halt auch tatsächlich
an. Ich hab nur drauf gewartet.
Mit seiner Pornobrille und dem kleinen Nerdy Jan hinten drauf. War auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass er da auch sich hier gemeldet hat und wir auf diesem Wege zumindest nochmal wieder voneinander gehört haben. Hat auch gesagt, wir sollen gerne mal zu den Touristenfahrten an Hockenheimring kommen. Da muss ich aber ehrlich sagen, Timo, wenn du das hörst, wir können gerne uns absprechen und zusammen auf eine Rennstrecke gehen und zusammen auf ein Training, aber auf die Touristenfahrten bringst du mich bei Gott nicht. Also ich war da öfters mal als Zuschauer und ich finde es so Horror, was da abgeht. So viele Leute, so viel Verkehr, wenn es dich da halt schmeißt, dann ist halt gerne mal vorbei. Breites Publikum von Profi bis irgendwie Amateuren, die eigentlich gerade den Führerschein frisch haben und jetzt das erste Mal so ein bisschen Kelle geben wollen. Für mich nicht das ganz Wahre, für dich wahrscheinlich auch nicht, Michel.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war tatsächlich auch dort schon zum Fahren. Das ist aber wirklich, gefühlte 1000 Jahre her. Wann war das? 2003, 2004, sowas in dem Dreh. Also da sind schon einige Monde her. Und es hatte damals schon den Spitznamen Terroristenfahrten, weil du das gerade richtig beschrieben hast, das Niveau so breit gefächert hast, wenn du da unterwegs bist. Und ich kann mich daran erinnern, das war damals tatsächlich auch mein erster Rennstreckenausflug, ein Turn Terroristenfahrten Hockenheim. Und ich habe mich damals mit meiner ZX6R war das damals, gebettelt mit einem Aprilia RS250 Fahrer. Und der, das war sau witzig, der hat es nämlich da tatsächlich zelebriert und sein Moped war nämlich irgendwie eher Renn- denn Straßenmotorrad Und um die Marshalls dort so ein bisschen zu verarschen, hatte er eine Maglite vorne in die Verkleidung geklebt, damit es so aussieht, als ob das Ding Licht hat. Und gefahren ist er tatsächlich auch mit Slicks. Die hat er sich aber selber nicht gekauft, sondern bei irgendwie, also immer bei Rennveranstaltungen dann so am Sonntagabend aus der Restetonne gezogen, sich das abgestaubt, was irgendwie noch brauchbar war. Und damit ist er dann quasi bei den Touristenfahrten unterwegs gewesen und war auch sauschnell, das muss man echt sagen. Also
oder du arschlangsam.
Ja, ich wollte sagen, ich hatte damals nur meine Schwarzwald-Erfahrung. Ich habe mich natürlich gefühlt wie der König, wie ich da, als ich da angekommen bin, und wurde dann aber sowas von hart geerdet. Ne? Also von daher ein prägendes, eine prägende Erfahrung gewesen. Aber um den Bogen zur Einladung wieder zurückzumachen, geht mir auch so. Also Timo, gern zusammen fahren. Wir gucken uns auch gern was aus. Allerdings während einer normalen Rennstreckenveranstaltung und nicht bei den Touristenfahrten. Man muss aber dazu sagen, das muss ich jetzt noch hinterher schießen, in Hockenheim geht das ja sogar eigentlich noch, denn ja, ja, Auto und sagen, Motorräder also sind getrennt. Ja. Ne? Also wir sind ja nicht am Nürburgring, wo Wohnmobile, Busse, keine Ahnung, Dreiräder, was nicht
alles. Da ist auch mal so ein DHL-Truck rübergebraust. Da gibt es ja diverse Videos von, ja, dubios. Also da hätte ich auch noch mal mehr Schiss, weil wenn es dich da weglegt, du hast eh kaum Auslaufzonen, und wenn es blöd läuft, kommt halt der Postbote hinter dir und schickt dich direkt in den Tod. Jo. Naja, also das auf jeden Fall nur kurz angemerkt. Also liebe Grüße, Timo. Hat mich gefreut, so von dir zu hören. Ich bin nicht auf Facebook, entsprechend kann ich dich da auch irgendwie nicht adden oder dergleichen. Aber der Michel kann gerne auch sonst den Kontakt herstellen. Bin ich mir sicher.
Mach ich sehr gerne. Ganz kurz, an der Stelle muss ich noch hinterher schießen. Ne? Timo ist jetzt nur exemplarisch hier genannt worden. Ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall bei allen natürlich bedanken, die uns in den letzten Wochen schon kontaktiert haben und Feedback gegeben haben, sowohl positiv als auch negativ, um uns so ein bisschen verbessern zu können. Also das kommt alles an, wir nehmen alles wahr, und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an diejenigen, die uns ja schon gehört haben und ihren Senf zu uns abgegeben haben.
Absolut, darauf muss ich mir jetzt auch nochmal ein Bierchen aufmachen.
Ja, Feuer frei. Kerler, ihr habt ja auch schon.
Und was ich dann noch erzählen wollte, weil das jetzt gerade jüngst diese Woche passiert ist. Ich bin ja immer noch in München, immer noch ohne Erlaubnis Motorrad zu fahren. Dennoch sieht man hier immer mal wieder Leute vorbeifahren. Und so begab es sich, dass ich hier mit dem Radl durch den Schott unterwegs war. Und auf einmal höre ich einen bollernden Zweizylinder-Sound. Drehe mich um. Was kommt mir entgegen? Zunächst ein BMW 7er mit noch so Erlkönig-Folierung, aber nur so sporadisch, da hat wahrscheinlich der Praktikant einfach vergessen, die komplett abzunehmen. Und hinten dran genauso die BMW R18, noch mit diesem Logo abgedeckt und so ein bisschen Spaß, aber war klar zu erkennen, und ich meine, mittlerweile ist sie auch präsentiert. Ergo, glaube ich, sind die Praktikanten bei BMW auch gerade alle einfach wahrscheinlich in Kurzarbeit. Auf jeden Fall zum einen natürlich sehr erfreut gewesen, Motorrad live zu sehen und auch ein bisschen zu hören. Und was mir dann aber da auffiel, und darüber möchte ich heute nämlich mal reden, dieser Typ Mensch, der dann auch da drauf sitzt, ja, und da saß jetzt einer drauf, ganz offensichtlich BMW-Mitarbeiter, sonst würde er damit nicht rumfahren, und der fand sich so unfassbar geil, das ahnst du nicht, der ist da rumgefahren und auch dieser Typ in dem 7er BMW. Und also jetzt spricht wahrscheinlich auch immer so ein bisschen der Neid aus mir, weil er war halt schon auch geil. Er war jetzt irgendwie legal offensichtlich
der Typ oder das Gesamtkonzept?
Ja, also ihm ging es auf jeden Fall gut. Er war auf der Sonnenseite des Lebens zu diesem Zeitpunkt. Er saß auf dem Motorrad in einem Bundesland, in dem du eigentlich nur fahren darfst, wenn es eben zweckgebunden ist. Und er kann ja ganz offensichtlich sagen, er war da bei der Arbeit. Entsprechend, ja, ging es ihm schon ganz gut. Aber letztendlich war es so ein bisschen sinnbildlich für irgendwie uns alle. Und das ist so das Thema, das ich heute mal ranbringen will, so dieser Typus Motorradfahrer, wie sind wir eigentlich drauf, was gibt es für unterschiedliche Typen? Ich glaube, in der Summe gibt es schon echt sehr, sehr viele Motorradfahrer, die sich einfach unfassbar geil finden.
Also an dieser Stelle muss ich doch gleich die Frage aufwerfen, finden wir uns denn nicht alle ein bisschen geil, wenn wir Motorrad fahren?
Das wird es wahrscheinlich sein, und das ist ja eigentlich auch so das Dubiose. Man kennt selbst, wenn der Kombi richtig sitzt, man ein getöntes Visier hat, sodass der Nerd-Jan darunter nicht direkt zum Vorschein kommt, und man irgendwie durch die Stadt fährt und man denkt, man ist irgendwie der Allergeilste. Aber gleichzeitig, wenn du in dieser Beobachterrolle bist, ergibt mir das komplette Gegenteil. Also es war ein schönes Motorrad, es war speziell, das wurde so noch nicht oft gesehen. Er hatte ganz eindeutig da was Einzigartiges unterm Poppes. Entsprechend hatte er da ein klassisches Alleinstellungsmerkmal, konnte da eben rumfahren. Aber eigentlich findet ihn ja keiner geil. Also alle, die ihn dann anschauen, die Leute, die wahrscheinlich mit dem Motorrad nichts zu tun haben, die denken, oh Gott, schon wieder so ein lauter Spacken, der uns hier irgendwie nervt, wenn wir hier durch die Stadt laufen. Und alle anderen Motorradfahrer denken die, oder erkennen dieses Motorrad und denken, ja, ist doch eh nicht deins. Also es gehört ja nicht mal ihm. Er hat da jetzt, bis auf dass er offensichtlich ja, eine einschlägige Berufswahl getroffen hat, nicht unbedingt, es sei denn, es sei jetzt der Entwickler, dann herzlichen Respekt. Grundsätzlich ist auch überhaupt nichts persönlich gegen diese Person gemeint. Ja. Wenn die sich jetzt wiedererkennt, bitte nicht persönlich nehmen. Es ist jetzt bloß ein beispielhafter, eine beispielhafte Situation gewesen.
Also falls du dich jetzt tatsächlich wiedererkennst, dann erzähl uns doch, schreib uns doch und lass uns doch wissen, was du da gerade gemacht hast. Weil das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie dieses Erlkönig-Gespann oder was sich zugetragen hat, dass dieses Erlkönig-Gespann mit dem Siebener und dem Moped in Kombination da jetzt diese Woche Mitte April durch München rollte. Weil du hast es ja schon angedeutet, ne? Das Moped ist ja, also präsentiert ist es offiziell. Ja. Ich glaube, man kann es auch konfigurieren und bestellen. Ich weiß aber nicht, wie das, ab wann der Auslieferungsstart geplant ist. Jo, also, lasst uns wissen.
Genau, wenn du dich wiedererkennst, ist auch hoffentlich kein böses Blut jetzt deinerseits. Es war halt einfach so ein beispielhaftes Szenario. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt bei mir auch immer noch den Moment, wo du da denkst, Mann, bist du geil jetzt hier auf dem Motorrad. Der Kombi passt farblich direkt zum Motorrad, der Helm auch. Der Sound ist geil, was ist man nur für ein guter Typ. Aber das ist so ein bisschen die Frage, sind wir denn tatsächlich so cool? Sind wir tatsächlich so geil? Und sind wir die Einzigen, die so denken? Also ich finde schon, dass es irgendwie so ein bisschen so ein Ego-Ding ist bei Motorradfahrern. Und wo du auch hingehst, glaube ich, eint es alle so ein bisschen, dass sie sich für Motorrad als den einzig wahren Nachfolger Valentino Rossis halten.
Ja, also das würde ich tatsächlich, das glaube ich ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also Style-Punkte, ja, gebe ich dir völlig recht. Als du das vorhin angeschnitten hast, sind bei mir sofort die Mundwinkel hochgegangen. Denn es gibt quasi eine Szene, einen Moment beim Motorradfahren, in dem ich mich einfach 1:1 immer genau so wiedererkenne. Und zwar als dieser Poser, als der, ich sag mal, möchte gern coole. Und zwar, wenn ich irgendwo durch die Stadt fahre, irgendwo Kleinstädtchen, Hauptstraße, und du hast Ladengeschäfte und du hast einfach große Fensterfronten und du denkst einfach, du fährst da vorbei, ja, vielleicht haben wir das so lässig mit einer Hand, ja, die andere irgendwie an den Oberschenkel gestützt und so. Guckst mal so lässig dein eigenes Spiegelbild an, wie es da rechts an dir vorbeiflitzt und denkst einfach, ja, ich bin geil. Dann ist dieser Mini-Moment und dann schäme ich mich aber auch teilweise ganz kurz dafür, dass ich genau das gedacht habe, bis zum nächsten Schaufenster. Und dann gucke ich halt doch wieder. Ne?
Schwerbehindert. Ich würde mal auch mal interessieren, wenn man in die Unfallstatistik schaut, innerstädtisch, wie viele Unfälle tatsächlich, Auffahrunfälle, darauf zurückzuführen sind, dass man selbstverliebt zur Seite schaut und nicht sieht, dass das Auto vor einem anfängt zu bremsen. Also bin ich mir sicher, dass es da den einen oder anderen Fall gibt,
also
auch die ein oder andere Gefahrenbremse absolviert wurde.
Auf jeden Fall überhalb der Nachweisgrenze. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, da gibt es mit Sicherheit, also das wird natürlich niemand offiziell zugeben. Ich habe mich gerade selbst im Spiegel beobachtet. Während ich fahre, quasi in der Spiegelung eines Supermarktes oder was auch immer. Aber da gibt es mit Sicherheit einige Fälle, die auf genau diese Situation zurückzuführen sind. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Aber du würdest nicht sagen, dass grundsätzlich schon die Mehrheit der Motorradfahrer sich für extrem versiert und extrem gutfahrend bezeichnen würde?
Also das wiederum mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, da lassen sich ja Parallelen zwischen Auto und Motorrad aufmachen. Ne? Also es ist wohl so, dass 80% der deutschen Autofahrer sich als überdurchschnittlich gute Autofahrer beurteilen würden, was ja statistisch schon gesehen vollkommener Blödsinn ist. Ne? Also geht einfach nicht. Ne? Und ich bin jetzt knapp 40 Jahre alt, habe schon, keine Ahnung, irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million Kilometer gefahren mit dem Auto. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel es ist und habe halt auch schon so viel Scheiße gemacht, dass ich halt von mir behaupten kann, ich bin mit Sicherheit kein überdurchschnittlich guter Autofahrer. Ich fahre vielleicht überdurchschnittlich viel, werde aber auch überdurchschnittlich viel auffällig, wie auch immer das jetzt zu werten ist. Das ist jetzt mal dahingestellt.
Also ich saß ja schon ein paar Mal bei dir auf dem Beifahrersitz. Ich enthalte mich jetzt mal hier jeder wertenden Urteile.
Ja, danke. Sehr, sehr freundlich. Und ich glaube, das lässt sich halt auch auf das Thema Motorrad übertragen. Also ich fahre gerne und ich fahre in unterschiedlichen Bereichen, Straße und Rennstrecke und alles, ne? Aber auch das, ne? Also ich glaube, dieses Rennstreckefahren ist ein gewichtiger Punkt und deswegen habe ich da auch quasi so interveniert, als du gerade gesagt hast, jeder empfindet sich so als der Nachwuchs-Rossi. Das, glaube ich, ist schon aufgrund dessen nicht der Fall, weil es halt einfach so viele verschiedene Sparten vom Motorrad gibt, ne? Also der Tourenfahrer.
Ja, wobei ich trotzdem hier meine, klar, unterschiedliche Sparten, dann lass es halt nicht Rossi sein, sondern sind sie der nächste, oh Gott, ich kenne aus irgendwelchen Cross-Sport- und Enduro-Veranstaltungen leider keine großen Namen, die man da jetzt nennen könnte. Aber ich finde trotzdem, so die Rückmeldung, die du hast, wenn du mal mit Leuten auf irgendwelchen Messen, auf irgendwelchen Veranstaltungen sprichst, dann ist es schon oft so, dass die Leute sagen, guck mal, und dann bin ich damals schon da gefahren. Und das können die Leute sein, die auf der Rennstrecke waren und sagen, ey, ich bin da auf der Rennstrecke, habe ich eine 1,40er Zeit gefahren, ne? Und der andere, der dir dann sagt, also ich bin immer im Gelände unterwegs, tiefen Sand hier, guck mal mein iPhone-Bild, also da sind wir durchgefahren, der andere ist stecken geblieben, ich bin natürlich durchgekommen, so. Und ich finde, das hast du schon echt häufig in diesem Segment, wo die Leute doch sehr davon überzeugt sind und die auch gerne zeigen, was sie schon alles Tolles gemacht haben. Und wenn die einmal irgendwie durch Schnee gefahren sind, dann kannst du dir aber in dieser Branche doch sicher sein, dass es dann von diesem einen Mal bestimmt 10 Bilder gibt, die sie dir dann gerne zeigen und sagen, oh, guck mal, ich bin schon so oft durch Schnee gefahren. Also, puh, das bin ich ein geiler Typ. Und dann aber auf der anderen Seite, ja, also dann erzählen sie dir auch, wie krass und gut sie unterwegs sind. Aber wehe, sie legt es mal hin, dann ist es doch erfahrungsgemäß schon so,
dann ist irgendwas anderes schuld.
Ja, dann ist es irgendwie, nee, also pass auf, ich hatte da den und den Reifen drauf und der ist auch scheiße. Also das ist mir nie passiert, das lag auch nicht an mir. Da war der Reifen, ich weiß auch nicht genau, was da war. Offensichtlich funktioniert der Pneu in diesem Moment dann einfach nicht. Da wurde es rutschig und das kannst du dann auch nicht mehr halten. Und dann wird auch gerne in dieser Mannform geredet, weil es ist dann ja ein allgemeines.
Allgemein, ja, natürlich. Das, ja, dass du, ne? Das, um das noch also weiter von dem Weg zu schieben, ja.
Ja, das hätte keiner halten können. Also lag auf keinen Fall an der Person. Lag vielleicht nicht daran, dass man zu schnell war oder im Nassen. Dann gibt es natürlich noch so wenige selbstkritische Motorradfahrertypen wie mich, die sagen, dass sie einfach, naja, wobei, nee, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überzogen.
Glaube ich auch. Aber ja, wie gesagt, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich kenne ja diese Geschichten auch, ne? Jeder hat das schon gehört und ich glaube, du kannst halt einfach auch die Motorradfahrer, also die nicht das Gros der Motorradfahrer, wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach viel zu differenziert von den verschiedenen Bereichen, ne, ob das jetzt Chopper, ob das Offroad, was auch immer ist. In jedem Segment gibt es quasi die gleiche Segmentierung und Klassifizierung von den verschiedenen Fahrern. Ne? Du hast überall eine Großschnauze, ne, der halt alles schon gemacht hat, überall schon gewesen ist, alles besser kann. Du hast überall irgendwie einen Poser, der bis zu dem Moment, wenn es dann hart auf hart kommt, einen auf dicke Hose macht und dann zurückzieht. Und du hast aber auch überall die eher so stillen Typen, die es dir dann halt einfach so hart besorgen, wenn es drauf ankommt, wo du denkst, boah, what the fuck, was passiert denn?
Ja, aber pass auf, dann lass uns doch mal diese Typen. Oh, Entschuldigung, jetzt kam das Bier gerade nochmal ein bisschen zurück.
Retour?
Ja, Entschuldigung. Lass uns doch diese Typen mal wirklich festlegen, weil ich glaube, es gibt ja schon auch echt die Allgemeinheiten und charakterisieren, was die so ausmachen, ja. Fangen wir vielleicht mal mit diesem Poser-Typus an. Was macht den aus? Ist es der, der auf dem Kaffee-Racer sitzt, eine coole Lederjacke und dazu Jeans hat und dann aber eigentlich nur im Sommer ins Freibad oder an den Badesee fährt?
Glaube schon. Also ich glaube, man muss hier differenzieren zwischen reinen Straßenfahrern, also diejenigen, die tatsächlich nur mit dem straßenzugelassenen Moped unterwegs sind und keine, ich sag jetzt mal, sportlichen Ambitionen haben, und denjenigen, die halt irgendwie noch anderweitig aktiv sind. Und bei denen ist es tatsächlich schon so, dass halt extrem viel Wert aufs Material gelegt wird, logischerweise. Oftmals dann auch ein Moped, was vielleicht anderthalb oder eine Gehaltsklasse über dem ist, was man sich vielleicht eigentlich leisten können sollte oder kann oder sollte. Und da hat man da, glaube ich, auch so eine gewisse Parallelität zu dem, was man eben auch aus dem Automobilbereich oder aus dem Autobereich kennt. Ne? Da wird halt quasi dann alles drauf projiziert und damit stellt man sich halt auch selbst dar, ne? Und identifiziert sich halt auch besonders. Ne? Und
fährt gerne so den Strip an jeder Straße hoch und runter und dreht mal ein bisschen auf, oder?
Ja, genau das. Und dann hat man
ja. Ich glaube, das ist wiederum was, das hast du wahrscheinlich sogar in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht mehr so diesem Poser oder diesem Kaffee-Racer oder wie auch immer zuschreiben, sondern ich glaube, dieses Segment gibt es dann auch, wenn wir irgendwie an Sportler denken oder sowas, die dann natürlich gerne die Straße hoch und runter ballern.
Absolut. Also hier, an dieser Stelle muss ich noch ganz kurz einhaken. Du hast gerade Kaffee Racer gesagt, ne? Nicht zu verwechseln mit dem Kaffee Racer Fahrer und dem, der das gute Stück für sich vielleicht sogar selber aufgebaut hat. Also hier, ne, Grüße raus an euch. Größter Respekt. Ist jetzt nicht unbedingt meins, sieht aber geil aus und vor allen Dingen, wenn man dazu in der Lage ist, sich so ein Ding selber hinzuklöppeln, Chapeau, ne? Also hier Props gehen raus, finde ich super. Mit Kaffee Racer meinen wir natürlich denjenigen, der halt Sonntagnachmittag zwischen 14:30 und 16:30 die Pferde sattelt und im Tanktop oder im T-Shirt nur mal geschwind in die Innenstadt fährt, um den Motor aufhören zu lassen und dann einen geschotteten Cappuccino zu trinken.
Das stimmt. Aber welcher klassische Motorradtyp fällt mir noch ein? Da ist, glaube ich, ganz präsent natürlich der Rocker. Der Typ, der irgendwie wirklich, und das ist der, der auf jeden Fall in diese Kategorie, die ich anfangs hatte, der sich total geil findet, aber in so einem Outlaw-Image geil. Ja, also der wird dich niemals irgendwie anlächeln und cool zunicken, sondern der wird immer eiskalt durch die Gegend schauen, während er mit seinem Kopftuch unterm Helm, wenn er überhaupt einen Helm aufhat, gerade von seiner Anwaltskanzlei ein bisschen durch die Stadt fährt, die Arme irgendwo ganz, ganz oben am Lenker auf dem breitesten Reifen überhaupt sitzt und es knallt einfach nur, ist laut und ja, was macht den noch aus?
Du hast ja gerade angesagt, er würde dich nie anlächeln, aber etwa ja, oder eher belächeln, ne? Weil diese Erfahrung habe ich eben tatsächlich auch schon gemacht, gerade wenn du halt sagst, ne, Thema Lauch, ne, ich bin jetzt ja nun wirklich nicht der Breiteste, ist jetzt auch aktuell nicht gerade mein Ziel.
Stimmt.
Und bekommt man da doch dann irgendwie hier, was hängt denn bei dir aus dem T-Shirt? Ne? Hängt da irgendwie Fäden links und rechts runter oder sind das deine Arme oder was ist da los? Also so diese Kategorie, ne? Und ja, eben, wo dein Motorrad, ja, also ich fahre ja nebenbei noch eine R1, dann auch so als Joghurtbecher abgestempelt wird und so und das ist ja nix, ne? Und hier, keine Ahnung, Volumen muss in Indisch gemessen werden und hier nur amerikanisches Schwermetall ist ein richtiges Moped.
Was ist besser als Hubraum? Mehr Hubraum.
So sieht's aus. Also da, oh Jan, du, ich merke, mit dieser Folge werden wir es uns, glaube ich, so mit der einen oder anderen Gruppierung verscherzen, aber das ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern zu sehen, genauso wie es bei uns wie soll ich sagen, Racing, Supersport und Sportfraktion Poser gibt, so wie uns eben, ne, hier, die sich gern mal in der Windschutzscheibe will ich mich nicht sehen.
Im Schaufenster.
Ja, genau, im Schaufenster sehen. Genau, also der Rocker auch so ein Klassiker. Wobei ich sagen muss, das ist zumindest mein Gefühl, liegt aber vielleicht auch so ein bisschen an der Region, in der ich jetzt aktuell unterwegs bin, die sterben so ein bisschen aus. Also so diese, wie soll ich sagen, tatsächlich so diese alte Motorradfahrergeneration sehe ich nicht mehr so wirklich. Also egal, ob das jetzt Straße und vielleicht auch sogar noch vermehrt auf der Rennstrecke ist, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, ne? Wir wollen ja niemanden dissen. Ich feiere das ja, dass das so diversifiziert ist und so unterschiedlich, ja, ne? Absolut, und jeder, ja. Und jeder sich da so ein bisschen ausleben kann. Darum geht es ja auch. Ne? Was mir aber sehr, sehr stark auffällt, vor allem so in diesem Rennstreckenbereich, dass halt immer mehr tatsächlich durch die Kohle, durch einfach wirklich Leute mit einem extrem dicken Geldbeutel geprägt wird, ne, wo halt einfach das eigentliche Motorradfahren und dieses Gemeinschaftliche und dieses Drumherum nicht mehr ganz so im Vordergrund steht, wie das, weiß nicht, vor 10, 15, 20 Jahren noch der Fall gewesen ist. Ne?
Erstmal legst du ja jetzt ja gerade eine Schwere und Ernsthaftigkeit in dieses Thema. Das ist ja, jetzt muss ich ja gleich schon mein Taschentuch holen, Michel.
Ja.
Also grundsätzlich nochmal, glaube ich, ist klar, dass das hier eine, wie soll man sagen, eine klischeehafte Darstellung ist, wobei ich mich selbst schon klar in eine gewisse Typisierung und Gruppierung auch einordnen lasse.
An aber dieser Stelle muss ich den Spitznamen von Jan erwähnen. Man nennt ihn auch Cockring Jan aufgrund seiner hautengen Lederkleidung.
Ja, vielleicht können wir das als Titelbild zu dieser Folge veröffentlichen.
Wenn dein Wunsch ist mir Befehl, ich glaube, das kriegen wir hin, ja.
Scheiße. Auf jeden Fall ist es ja, und das haben wir in der letzten Folge schon auch gesagt, das Schöne an dieser Faszination Motorrad, dass es da ganz viele unterschiedliche Typen gibt, aber am Ende des Tages haben wir alle den gleichen Schaden. Von daher ist es so ganz gut. Und du hast aber schon recht, ich habe auch das Gefühl, dass das mit Harley so ein bisschen weniger wird, wobei es, glaube ich, auch schon eine Frage ist, wo du da unterwegs bist, weil die Sachen sind halt auch einfach brutalst teuer geworden. Und das ist ja eben nicht mehr, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass du so einfach dir auch solche Sachen erschrauben kannst, sondern wenn du jetzt die neuen Motorräder nimmst, da ist ja so viel Technik und Elektronik auch drin, da ist es halt nicht einfach mal so getan, wenn jetzt irgendwie ein Zylinderkopf am Arsch ist, den zu reparieren und das in Eigenarbeit zu machen. Da sind ja die meisten schon überfordert und dadurch wird es natürlich auch sehr, sehr teuer. Also wenn du jetzt so eine Honda Goldwing, eine Harley oder irgendwie andere große Reisemotorräder zum Händler bringst, dann bist du da ja gerne mal 500, 600 Euro los, irgendwie für also, den Service.
Ja, also da fängt das ja gefühlt gerade erst an, ne? Also 500, 600 Euro, das ist ja gerade, wenn du bei Harley bist, tatsächlich, da bist du ja noch relativ günstig davon gekommen, ne?
Vorderreifen gewechselt.
Ja, so ungefähr. Ja. Nee, also das stimmt schon. Und zum einen allerdings muss man an der Stelle dazu sagen, Harleys sind ja eigentlich schon immer relativ teuer gewesen. Aber ich sag mal so, diese Japan-Pendants, ne? Wie so, keine Ahnung, Suzuki Intruder oder Yamaha Virago, ne, so diese Einstiegs- und Leichtwasser-Chopper, will ich sie jetzt mal nennen. Intruder natürlich ein Riesen-Moped, anderes Thema. Aber gefühlt sind die nicht mehr so vertreten. Und also ich habe mir nie Gedanken.
Das stimmt schon. Aber ich glaube auch, weil das irgendwie, ja, vielleicht so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und wenn du das dann halt haben willst, dann brauchst du auch schon eine Harley. Weil sonst bist du natürlich nicht ganz oben dabei oder eine Indien oder ähnliches, ja. Das stimmt auf jeden Fall so. Aber wenn wir jetzt nochmal an die Typen denken, jetzt wollen wir uns ja gar nicht zu lange auf die halten, sonst kriegen wir ja wirklich immer noch so einen Shitstorm oder so einen Motorclub mit seinen Jeans-Westen-Kutten kommt bei uns vorbeigefahren und wir kriegen hier noch irgendwie eine Schläge. Deswegen ganz liebe Grüße an alle Bandidos, Hells Angels und Co. Macht so weiter, fahrt weiter Motorrad.
Wenn ihr denn eins habt.
Ja, aber wenn wir jetzt weiter so an die Typen denken, gibt ja noch, welcher mir letztens aufgefallen ist, wir haben den auch bei uns auf unserem Twitter-Account, hatte ich dazu was verlinkt, Twitter Gasgeflüster, übrigens am Rande, sind ja diese Iron Butts, die richtigen Vielfahrer, kennst du das?
Ja, natürlich, klar, also ich bin
also immer wieder überrascht. Also die da irgendwie in 24 Stunden 1600 Kilometer fahren müssen, damit du irgendwie überhaupt mal aufgenommen wirst in diesen Verein.
Das ist halt... Also, und da sind wir dann eben ganz, ganz, ganz weit weg von diesen Klischee-Gruppierungen, wie wir sie jetzt gerade eben angesprochen haben. Ne? Das sind wirklich wirklich, das ist eingemachtes Motorradfahren vom Feinsten. Und da gibt es, also, da hast du zum einen die Rubrik der, wie soll ich sagen, Langstreckenfahrer. Ne? Und was ich aber tatsächlich auch schon erlebt habe, sind Fahrer unter extremen Bedingungen. Ne? Also irgendwie jemand, der, was weiß ich, mit einem Moped eine Wüste durchquert. Oder was ich erlebt habe, fand ich auch mega, mega abgefahren. Auf einer Präsentation habe ich mal einen Typen kennengelernt, der BMW GS fährt an der Stelle, fällt mir gerade ein. Und zwar im Bereich des Polarkreis. Und im Winter bei minus 30 Grad da oben unterwegs, das Moped mit Kufen ausgestattet, so links und rechts an den Zylinderköppen, damit das Ding halt in Anführungsstrichen so ein bisschen aufschwimmt. Ich muss sagen, wir waren in Spanien unterwegs, Kurvenfahren war jetzt nicht so seine Stärke, aber allein die Tatsache da mit gefühlt selbst geklöppelter Thermounterwäsche, mit integrierter Batterie und Beheizung und keine Ahnung wie viel 10.000 Lumen Lichtanlage vorne dran geschraubt, da quasi in der Polardacht unterwegs zu sein, das finde ich halt schon krass, ne? Also
ja, aber hier auch diesen, da haben wir auch letztens ja einen Link zugeteilt bei Twitter, den packe ich aber auch gerne nochmal hier in die Podcast-Beschreibung von heute rein. Das hat ja auch eine Person plant, das glaube ich, weiß noch nicht, ist glaube ich nicht, noch nicht durchgeführt, den ganzen Spaß an den Nordpol zu fahren mit einer R1. So, Michel, und jetzt kommst du nämlich, wenn du da irgendwo in Darmstadt den Hügel hoch und runter fährst, ein bisschen schwitzt, weil du deine Maschine wieder nicht anbekommst und hochgeschoben hast, ja. Also der ist krass unterwegs. Ich glaube sogar auf dem Bild gesehen zu haben, dass er sich irgendwie einen Anhänger gebaut hat mit irgendwie den lebensnotwendigen Sachen und dann mit der R1 da hochballert und damit eben auch schon ganz viele Sachen gemacht haben. Also da haben wir auf jeden Fall ja auch einen Typ Motorrad, Vielfahrer, Extremfahrer. Ich glaube, das gehört immer so ein bisschen zusammen, weil wenn du viel fährst, kommst du auch mal in die einen oder anderen Extremen. Also das ist ja auch so ein Typus. Und da muss ich aber dazu sagen, zähle ich mich gerne auch so ein bisschen dazu. Weit weg von den Iron Butts natürlich, aber lange Strecken fahren und da auch mal Sitzfleisch zu beweisen, finde ich schon auch geil, macht mir schon Spaß. Ist, glaube ich, aber auch nochmal ein besonderer Schlagmensch. Gerade die so richtig abdrehen, die werden mich jetzt wahrscheinlich total belächeln mit meiner Kilometerleistung. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz spezieller Schlag, die dann da wirklich pro Saison irgendwie 30.000 Kilometer runterreißen.
Ja, also ich muss sagen, da bin ich auch tatsächlich noch nicht. Ich hatte es ja schon in einer der letzten Folgen schon mal angedeutet, dass ich jetzt nicht so dieser, also dass ich zwar schon mal gern mehrere hundert Kilometer am Stück fahre, aber jetzt nicht so dieser Ultratourenfahrer bin. Und ich muss sagen, ich bin ja schon in Anführungsstrichen genervt, wenn ich 300 Kilometer Anreise über die Autobahn habe oder 300 Kilometer so schlechte Landstraßen, schlecht im Sinne von kurvenarm, Richtung Alpen gondeln muss. Das finde ich ja furchtbar. Also da habe ich so, was du gerade als Sitzfleisch beschrieben hast, vielleicht ist ja mein Arsch dazu auch zu dünn, ich weiß es nicht. Das geht mir tatsächlich völlig ab. Da habe ich, das macht mir wirklich nicht wirklich viel Spaß. Da würde ich lieber das Moped auf den Anhänger schnallen oder in den Transporter schieben und 250 Kilometer dann irgendwie mit dem Auto an die Grenze der Alpen oder irgendwie nach Österreich reinfahren und dann von da an einem Punkt aus jeden Tag 300-400 Kilometer fahren. Und dann ja, aber
das stimmt. Also ich glaube, das ist so dann auch
wieder, boah, nee. Da bin ich tatsächlich raus. Größten Respekt für diejenigen, die das machen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das Motorrad, die hatten mal irgendwie eine Challenge innerhalb eines Tages an die Küste und zurück oder sowas. Also von Stuttgart aus bis an die Nordseeküste und dann halt auch mehr oder minder Vollgas, ne, nur Autobahn. Boah, das ist halt, wo ich denke.
Aber da frage ich mich eh, und wenn das jetzt vielleicht einer hört, der davon betroffen ist, schildert uns gerne mal den Grund. Also jetzt gerade bei diesen Iron Butts, ja, wo das ja einfach, wo du in der Pflicht bist, sozusagen ja auch wirklich bis an die Grenzen zu gehen, was gegebenenfalls gefährlich ist, aber das sei jetzt mal unbeachtet. Aber was ist denn dann tatsächlich der Kick? Weil wenn du jetzt wirklich 1600 Kilometer in 24 Stunden fährst, Tankpause ein bisschen mit einrechnest, Essen etc., da brauchst du ja schon auch einen hohen Schnitt. Du musst wahrscheinlich auch viel entweder dicke Bundesstraßen fahren oder Autobahnen. Was ist da der Kick, der einen da weiter motiviert? Ist es wirklich die Strecke zu machen? Weil du fährst dann ja auch sicherlich im Dunkeln. Das heißt, du kommst auf jeden Fall in Nachtfahrten. Wahrscheinlich startest du irgendwie morgens im Morgengrauen. Ich kann mir doch vorstellen, dass so dieser Sonnenaufgang vielleicht ganz schön ist. Aber was ist es tatsächlich, das so ausmacht? Also ich glaube, das ist ein Typus, den können wir nicht mal mehr mit einem Klischee verpacken, weil da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen der Zugang für so ein krasses Durchhaltevermögen, dass ich das beurteilen kann. Und leider habe ich da auch tatsächlich noch keinen in Person kennengelernt, der einem das so ein bisschen beantworten könnte.
Da sind wir ja schon wieder, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? In diesem extremen Bereich, das ist genauso, wie ich es mir halt einfach nicht vorstellen kann, boah, warum soll ich 42 Kilometer laufen? Weiß nicht. Das ist so, da brauchst du einfach extrem viel Vorbereitung und da reden wir ja in Anführungsstrichen nur von einem normalen Marathon, ne? Aber es gibt ja auch die Jungs, die halt diese Ultradistanzen laufen, ne? Die sich halt irgendwie 70, 80 oder 100, genau. Also, wenn du dann noch andere Disziplinen dazu nimmst, ne? Und das ist dann aber schon wieder so speziell und so eine abgefahrene Art Mensch, wo ich sagen muss, größten Respekt davor, aber die haben halt auch wieder auf eine eigene Art und Weise eine Schraube locker, ohne dass jetzt.
Aber wenn wir jetzt nochmal in Klischees reden und weggehen von diesen ganzen Hardcore-Iron Butts, habe ich direkt noch eine Charakteristik, die du auf jeden Fall bei den Vielfahrern und Tourenfanatiker finden wirst. Also wenn du es nicht schon am Motorrad siehst, weil die meisten ja doch irgendwie mit einer GS oder ähnlichem unterwegs sind, siehst du es dann bei diesen Tourenfahrern spätestens, dass sie dieser Typus Vielfahrer sind, wenn du diese Koffer an der Seite siehst. Warum? Weil du dir sicher sein kannst, wenn dieses schöne Timmelsjoch befahren wurde, dass dieser Aufkleber mindestens da dran klebt und das genauso mit jedem anderen Pass, wo es irgendwelche Aufkleber gibt, dann kleben die da dran. Ich glaube, das ist schon so ein Klischee-Ding, dass es da eine große Motorrad-Fangruppe gibt, die es irgendwie als ihr absolutes Lebenszeichen gesehen hat oder Lebensziel auserkoren hat, sich am besten das komplette Motorrad voll zu ballern mit allen möglichen Aufklebern, um auch jedem zu zeigen, wo sie waren. Und da wären wir nämlich bei meiner Ausgangsthese, dass wir uns ja alle als Motorradfahrer sehr, sehr geil finden und das gerne auch zeigen möchten. Und dass das vielleicht der subtilere Weg ist, seine Geilheit auszudrücken, als vielleicht ins Schaufenster zu gucken und im Leerlauf kurz am Kabel zu ziehen, um allen akustisch seine eigene Geilheit zu beweisen.
Da gibt es ja auch tatsächlich einen großen Unterschied, denn gesetzt im Fall, du nimmst es ernst, ne? Um diesen Aufkleber zu haben, musst du dir den ja verdienen, ne? Also, das ist nicht
diese. Moment, bist du jetzt von den Iron Butts oder vom Timmelsjoch?
Sowohl als auch. Also, die Iron Butts ist natürlich noch eine andere Kategorie, das ist ganz klar. Aber wenn du diese Pässe fährst, ne, und das quasi auf solide, bodenständige, ehrliche Art und Weise machst, ne, dann rollst du eben wirklich auf Achse dahin und dann fährst du da hoch und dann hast du das vielleicht lange im Voraus geplant und bist da vielleicht da oben auch bei nur 5 Grad und Schneeregen, weil es dann einfach der Wettergott nicht besonders gut mit dir gemeint hat. Und dann, muss ich sagen, ist dieser Aufkleber tatsächlich auch was, was du dir verdient hast. Und das ist der nächste Aspekt an der Geschichte. Du kannst halt auch eine Geschichte dazu erzählen, ne? Wohingegen ich halt jetzt nur ungünstig oder extrem bescheuert wirken würde, wenn ich sagen würde, ja, letzte Woche bin ich durch Bad Homburg gefahren und da war beim Primark das Fenster so schön, da habe ich mich da angeguckt und dann war ich in Frankfurt. Naja. Ja, ne, du weißt, was ich meine.
Ja, aber da wären wir beim nächsten Punkt, wie du es nämlich beweisen könntest. Und ein weiterer Typus, der mir gerade einfällt, ist der Action-Cam-Motorradfahrer.
Oha!
Ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein klassisches Genre, das, oder wie soll man sagen, eine klassische Typoisierung, die du hier hast. Also du hast natürlich die Leute, die sich grundsätzlich geil finden. Wir haben jetzt die Rocker oder wie soll man sagen, die Outlaws. Wir haben die Vielfahrer, Tourenfahrer, wir haben die Kaffee-Racer. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zu den Action-Cam-Fahrern, die es nämlich auch noch gibt. Vorzugsweise natürlich auch irgendwie im Naked-Bike und Sportsegment, allerdings auch im Tourensegment vertreten, meiner Erfahrung nach.
Fraktion Teletubbies mit der Kamera direkt oben auf den Helm geklöppelt. Ja.
Die alles und jeden filmen und man sich eigentlich immer nur fragt, was filmt ihr denn jetzt eigentlich gerade? Also wenn ich jetzt mit dem Auto die Bundesstraße langfahre, würde ich da auch nicht auf den Gedanken kommen, hier die Bundesstraße zu filmen. Und wer schaut sich das vor allem an? Ja, aber du siehst es ständig. Ich glaube, jeder hält sich für den nächsten großen YouTube-Star. Ein paar schaffen es ja auch damit. Am schönsten finde ich eigentlich noch die Videos, die dann mit einem, wie nennt man denn das, Mikrofon gekoppelt sind.
Vlog.
Zum Sprachset, ja.
Ja.
Nee, und dann auch einfach das noch so beschreiben. Ja, also hier fahre ich jetzt die Straße lang. Dann geht's hier jetzt hoch. Ach, guck mal, da vor mir ein Bus. Na, da muss ich aber schnell vorbeikommen. Gibt's ja auf YouTube auch zu Genüge. Finde ich, ist auf jeden Fall auch ein Typus Motorradfahrer, der einem relativ regelmäßig begegnet. Sowohl, wie soll man sagen, auf den sozialen Netzwerken als eben auch im Alltag, wenn man mit Motorrad unterwegs ist.
Ja, und ich muss sagen, vor allen Dingen diese YouTube-Fraktion, es gibt ja mit Sicherheit ganz, ganz viele Leute, die das vielleicht aus Sicherheitsgründen machen, vielleicht auch nur für die eigene Sammlung. Ne? Also nicht jeder, der sich irgendwo eine Kamera hingepöppelt hat, will damit auch wirklich YouTuber, Influencer oder Content Creator oder was auch immer sein. Ne? Es gibt ja auch 1 Milliarde Fotografen, die 10 Milliarden Bilder machen, die nie irgendjemand sieht, weil sie halt einfach nur in der privaten Datenbank irgendwie verschwinden oder halt fürs Album.
Ja, mein Opa hatte ungefähr so viel Dias und wir mussten uns die mal anschauen.
Ja, die gute alte Zeit, ne? Das blieb wenigstens dem Großteil der Öffentlichkeit erspart. Ne? Kein Sucheintrag, hat dann hier den kleinen Pillermann vom Jan hier mit 3 Jahren ausgespuckt, ne? Gott sei Dank.
Jetzt aber aufpassen hier.
genau, also da gibt es ja auch ganz, ganz viele. Aber, worauf ich hinaus wollte, hier Stichwort Typ und Poser etc. Diese Kameras motivieren ja tatsächlich auch teilweise, ich sag mal, zur Selbstdarstellung. Da will ich jetzt gar nicht mal drauf hinaus, dass der eine oder andere vielleicht riskanter fahren würde.
Aber guck mal, da kommst du wieder zu meinem Punkt zurück. Alle finden sich geil und diese Selbstdarstellung, du bestätigst es einfach. Es ist einfach so.
Ja, natürlich. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Also es gibt ja, so wie du es schon beschrieben hast, genug Material, was man sich da wirklich Abende und Tage füllend auf YouTube anschauen kann. Und was dann tatsächlich alles gemacht wird, also ich kann mich daran erinnern, ist mir wirklich prägend in Erinnerung geblieben, weil du weißt ja, ich mache solche Sachen auch, allerdings halt mit diesem, wie soll ich sagen, Testgedanken und mache meine Fazit oder meine Fahreindrücke oftmals in diesem Vlog-Format. Ich kann mich aber an ein Video erinnern, da hat doch tatsächlich jemand so getan oder eine Baustellenampel im Straßen während seiner Fahrt dazu genutzt, um zu sagen, ja, jetzt machen wir so ein bisschen Fitness zwischendurch, hat sich dann neben das Moped gelegt und Liegestütze gemacht, ne? Und das dann halt auch noch in dieses Video mit eingebaut und kommentiert. Und ich denke einfach nur, Alter, ja, es ist, klar, mach, lad's hoch, aber irgendwie in dem Moment, wo ich es mir angeguckt habe, weil ich erwarte ja, ich bin ja offen für alles, ne? Und ich erwarte ja immer, wenn irgendjemand was online stellt oder irgendwas schreibt oder produziert, ne, da steckt ja auch Arbeit drin, ne, der hat das ja vielleicht irgendwie mal ein bisschen rudimentär geschnitten oder was, ne, dann erwarte ich ja da irgendwie einen gewissen Mehrwert, ne, eine Botschaft oder was auch immer, aber das ist halt einfach so, dein Ernst jetzt, so, komm, ja. Lass mal lieber.
Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, der Typus Action-Cam-Fahrer oder das Genre, das ist ja, und das finde ich irgendwie erstaunlich, überhaupt nicht altersbeschränkt, ne? Also klar, am Anfang der Action-Cams war es sicherlich eher so das jüngere Quartil der Motorradfahrer, das sich damit ausgestattet hat. Aber mittlerweile triffst du ja echt Hinz und Kunz mit diesen Kameras irgendwo auf dem Helm, am Motorrad, die da irgendwie Videos machen. Also ist ja wirklich Wahnsinn.
Massenphänomen. Ja, also ich glaube, das bringt halt einfach so die Entwicklung mit sich. Genauso wie heutzutage halt einfach viel, viel mehr Bilder gemacht werden, als das früher der Fall war, weil das Medium oder beziehungsweise das entsprechende Endgerät dafür immer griffbereit ist. Ne? Und wenn du dir halt anschaust, ne, du kriegst da so eine China-Action-Cam für weit unter 100 Euro und dann die Einstiegshürde ist extrem gering und mit den modernen Schnittprogrammen oder Tools lässt sich das ja auch relativ schnell irgendwie einigermaßen hindeichseln und ja, dann wird das halt entsprechend auch genutzt, ne? Was jetzt nicht unbedingt ein Garant für mehr Qualität ist, das ist auch ganz klar.
Nee, das stimmt. Welcher Typus fällt dir denn noch ein?
Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen. Jan,
ich habe jetzt hier schon einige genannt, Michel. Jetzt bist du aber mal wirklich dran. Ich mache mir mal mein zweites Bier auf und du kannst dir mal noch einen aus den Fingern saugen.
Ja, genau.
Ich habe noch ein paar im Pedo.
Ich hab ja nämlich direkt eine Frage an dich. Ein Punkt, der auch alle Motorradfahrer betrifft. Jetzt mal ehrlich, bist du ein Winker?
Was verstehst du jetzt darunter? Also naja, ich habe eine Vorstellung, aber ich bin gespannt.
Ja, es gibt ja den allseits beliebten Motorradgruß, ne? Ich sag nur Hashtag die Linke zum Gruß, ne? Und mein Eindruck ist, also die Iron Butts, von denen du vorhin gesprochen hast, die grüßen grundsätzlich nicht, finde ich auch okay, ne? Ich würde jetzt auch keine Marathonläufer beim Joggen grüßen. Das ist halt einfach eine andere Liga, ne? Da muss man halt einfach Respekt zollen, indem man halt einfach die Schnauze hält, ne? Genau, und dann gibt es ja diesen Motorradgruß und mein Eindruck ist ja, dass so im Jahresverlauf oder im Saisonverlauf die Grußbereitschaft stark abnimmt. Auch wenn du in den Alpen unterwegs bist, vor allen Dingen am Wochenende, wenn dir halt einfach alle 50 Meter Motorradfahrer entgegenkommt, irgendwann grüßt du halt einfach nicht mehr. Ne? Und zu Saisonbeginn, also gerade wenn du frühzeitig im Jahr unterwegs bist, und zwar frühzeitig im Jahr ist hier relativ, ne? Wenn wir definieren, die Motorradsaison für einen Motorradfahrer geht 12 Monate. Schließe ich mich aus, ich fahre Saisonkennzeichen. Und für den Saisonkennzeichenfahrer beginnt aber in der Regel die Motorradsaison frühestens am 1. März. Und ich habe das früher tatsächlich auch so gemacht, ne? 1. März oder 2. oder 3., je nachdem, wie es halt zeitlich ausging, ob es ein Wochentag war oder nicht, bin ich Motorrad gefahren. Völlig egal, wie das Wetter war. Ne? Also ich bin damals auch bei 3 Grad hoch in den Schwarzwald gefahren, die Karre von oben ist unten zugesalzt, Schnee noch gelegen, egal, bin ich hoch. Ne? Mhm. Und in den ersten Märztagen und so in der ersten Märzhälfte, ne, da wird halt einfach nicht gegrüßt, da wird gewunken, was das Zeug hält. Ne? Also dass die Leute nicht Arme und Beine gleichzeitig vom Vorrat wegstrecken. Ich bin wieder da. Ja? Hier, zack. Grüß mich zurück.
Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde mich da aber nicht pauschal zuordnen, sondern das ist auch irgendwie sehr tagesabhängig. Und es kommt auch immer darauf an, wer dir dann entgegenkommt. Ja? Und ich fahre ja jetzt, habe ich ja jetzt erzählt, eine BMW S1000R und die ist ja schon relativ sportlich, aber du bist halt doch kein Supersportlerfahrer. Und wenn dir jetzt so eine Clique an richtig geilen Supersportlern, alle mit perfekt sitzenden Kombis und den Knieschleifern angewetzt, also nur so kracht entgegenkommen mit so einem sonoren Sound, ich glaube, dem würde ich nicht winken, sondern da ist es ja die höchste Form der Anerkennung. Da wären wir wieder bei meiner These, wir Motorradfahrer sind alles dämliche Poser.
Really?
Da bist du dann natürlich, da bist du dann cool in der Situation, dass du den einen Arm vorher, du siehst dich schon am Horizont erscheinen, dann nimmst du deinen linken Arm vom Lenker, nimmst ihn lässig in die Hüfte und wenn die dann kommen, dann grüßt du ganz cool mit 2 Fingern, aber so auf Hüfthöhe. Auf keinen Fall weiter oben, nicht irgendwie am Lenker. Und man hofft einfach nur, dass diese Supersportlerfahrer dir auch die Ehre erweisen und dir auch diesen Gruß geben. Und wenn sie das machen, dann bist du auf jeden Fall auch im coolsten Club der absoluten Racer-Leute angekommen. Und deswegen würdest du denen niemals winken. Weil dann ist klar, dann werden die nicht reagieren und dann bist du auch nicht in dem coolen Club dabei. Wobei grundsätzlich, wenn du jetzt, sag ich mal, selbst in einer geilen Gang irgendwie unterwegs bist und der coolste überhaupt bist, der hier gerade ein Zweirad durch Deutschland bewegt und dir kommen irgendwelche Leute entgegen und du hast gerade irgendwie einfach so ein bisschen Langeweile und die grüßen dich dann cool, dann macht es mir schon enorm Freude, da blöd zurückzuwinken, sodass die denken, okay, was war das für ein Schwachmat? Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es da so ein Hin und Her. Aber das, da könnten wir, glaube ich, auch nochmal eine halbe Stunde drüber sinnieren, wer wie was grüßt, ja. Weil wenn wir jetzt wieder zu den Rockern oder Ähnlichem gehen, die würden beispielsweise niemals den Arm so in die Hüfte nehmen, bin ich fest überzeugt. Sondern da hängt ja der Lenker grundsätzlich oberhalb der Ohren, wenn du das jetzt in der Höhe betrachtest, ja. Und dann werden natürlich nur mit der linken Hand am Lenker zwei Finger lässig nach oben bewegt und das war's, ja. Also entsprechend gibt es da, glaube ich, super viel Philosophien. Ich lasse mich da nicht so richtig einordnen, weil es einfach immer sehr situationsabhängig bin, aber ab und zu mal so ein bisschen abzuspacken und einfach wie wild den Leuten entgegenzuwinken. Wobei ich dann schon mal einen hatte, der entgegenkam, der panisch in die Bremsen gegriffen hat, weil er wahrscheinlich dachte, ich würde ihn gerade vom Blitzer warnen.
Blitzer.
Das tut mir auch leid an dieser Stelle.
Ja, man sollte halt einfach nicht wie verrückt mit den Armen wedeln. Ne? Übrigens auch so ein netter Punkt in diesem Zusammenhang. Gegrüßt wird erst ab normalem Kennzeichen. Das war für mich früher immer so in den jungen Jahren, will ich jetzt mal so sagen, immer so die Prämisse, ne? Und mir ist es tatsächlich oftmals so gegangen, vor allen Dingen damals noch zu 125er Zeiten oder dann am Anfang, da war ich gerade so volljährig dann mit meiner ZX6R, die ich damals hatte, wenn du Aprilia-Fahrer gegrüßt hast, ne? Weil es gab diese Aprilia, also gerade so die 125er, gab es eben in der 125er oder 250er Version und es gab aber auch die 50er. Und die sahen sich von vorne von der Verkleidung aber relativ ähnlich, ne? Und wenn du dann eine gegrüßt hast, ne? Und hast dich gewundert, sag mal, diese Grüße dann nicht zurück und denkst, boah, krass, ich habe Moped gegrüßt, oh mein Gott, Skandal.
Aber ich meine, der Trend ist ja gerade mit diesen ganzen Maxi-Scootern, wie sie ja so schön heißen, diesen großen Rollern, die es jetzt von verschiedenen Herstellern auch gibt, die sehen ja von vorne oft auch verdammt ähnlich aus wie ein Motorrad. Und da kennen wir alle die Situation, du grüßt sie, nichts ahnend und im Vorbeifahren merkst du, fuck, der war gar nicht so cool wie ich. Und schon wieder bestätige ich hier übrigens die initiale These, dass wir uns einfach alle so geil finden.
Ist nicht so cool wie ich.
Dass sich jeder schämt, wenn er einen Roller gegrüßt hat. Da siehst du mal, wie Panne wir alle sind.
Ja, ja, ja. Und also ich hab tatsächlich noch die andere Geschichte, das andere Extrem dazu. Ich bin ja bekennender Yamaha Niken-Fan.
Ja.
Und
darf man die grüßen oder nicht? Das ist die Frage.
Ja, okay, genau. Und jetzt kommt
die Entscheidung. Also für alle, die mit dem Modell nichts anfangen können, das ist das Motorrad von Yamaha, das zwei Reifen vorne hat.
Ja, Räder.
Also
genau.
Eigentlich ein Dreirad ist.
Genau, und dieses Konzept gibt es ja auch unter anderem, ich glaube, von Piaggio, wie heißt der, MP3 heißt der
Roller? Ja, so ein kleiner Scooter, aber der sieht schon nochmal deutlich mehr nach Roller aus als nach Motorrad.
Genau, also das ist so ein City-Scooter, also dieses Dreirad-Konzept gibt es ja tatsächlich mehrfach, allerdings bei der Niken eben in Motorradform. Und das war nämlich genau das, worauf ich jetzt hinaus wollte, ne? Du sitzt auf diesem Ding, fährst damit und das geht halt einfach, das macht enorm viel Spaß. Und fühlt sich auch an wie ein Motorrad. Und dementsprechend verhältst du dich logischerweise auch, ne? Das heißt, wenn du damit unterwegs bist, grüßt du die Leute, aber die grüßen dich nicht zurück. Weil sie halt einfach denken, was ist denn das für ein Spaß mit dem Dreirad, ne? Was will der von mir, ne? Weil sie halt
aber das ist aber grundsätzlich die belastende Situation als Motorradfahrer. Wenn du irgendwo in die Verlegenheit kommst, vom Motorrad auf den Roller umzusteigen, dann bist du auf einmal sowas von den Direktabstieg gegangen von der ersten Liga irgendwo in die Regionalliga. Und eben auf dem Hinweg zu deinem Kumpel, wo du jetzt irgendwie, also ist mir selbst so gegangen, haben dich alle cool und lässig gegrüßt und ich hatte da irgendwie mein Motorrad abgestellt und habe mir von dem die Vespa genommen. Und ich meine, die Vespa ist jetzt auch noch ein ganz cooles Ding. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich dann auf der Vespa mit Lederkombi saß. Wirkte wahrscheinlich auch etwas dubios. Und du fährst den Weg zurück und grüßt einfach weiter den Motorradfahrer und kriegst nicht eine Reaktion. Und dann fühlst du dich so ein bisschen einsam, alleine und bist kurz davor, die Notfallnummer zu wählen, um seelischen Beistand zu bekommen. Aber so viel zum Grüßen. Ich glaube, lass uns noch mal kurz zurück zum Thema kommen, Typ Motorradfahrer. Das Winker war ein schönes Ding. Also ich bin das sporadisch ab und zu. Aber welcher Typ Motorradfahrer fällt dir denn sonst noch ein? Ich habe direkt bestimmt noch zwei oder drei.
Ja, ich kann ganz klar noch den Prophylaktiker, würde ich ihn bezeichnen, als Motorradfahrer-Genre und Typ identifizieren. Und das ist der klassische, wie soll ich sagen, Mummurandfahrer. Weißt du, was ein Mummurand ist?
Nee.
Du weißt nicht, was ein Mummurand ist? Okay, das ist quasi der Teil am Hinterreifen, ich sage jetzt bewusst nur Hinterreifen, der unbeleckt ist. Der Angststreifen, genau. Ja. Mummurand. So. Und es gibt die Fraktion Motorradfahrer, die das teilweise auch so proaktiv ansprechen. Ne? Du bist jetzt irgendwie am Motorradtreff und so und stehst dann da, ne? Schön Hinterrad bis zum Rad abgefahren, vielleicht hängt noch der ein oder andere Gummifetzen links und rechts rüber und dann wirst du halt quasi so drauf angesprochen Und ja, was das denn für ein Fahrstil sei und so. Und er wird das ja nicht machen. Und da guckst du so bei ihm auf den Hinterreifen, siehst halt so klassisch so links und rechts, 1,5 Zentimeter unbeleckt, ja, quasi jungfräulich. Und dann sagt er, ja, ja, das ist auch Absicht. Das sind meine Sicherheitsreserven.
Ja.
Und ich denke einfach nur so, aha, so nennst du das also, Sicherheitsreserven. Ne?
Weil ja, wobei, Michel, also da möchte ich intervenieren, ja. Also
jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, nee, aus anderen Gründen. Also ich finde, das ist zum Beispiel so ein Punkt, das finde ich ist eine ganz gefährliche Parallele, die damit einhergeht, dass sich alle super geil finden. Weil mir ist jeder recht, der einfach Spaß hat am Motorrad und diesen Streifen hat und den wirklich auch als Reservedinger nimmt, als jemanden, und da war ich mit 18 nämlich auch mit der Erste, der dabei war, der das als Gradmesser seiner eigenen Geilheit nimmt und unbedingt diesen Rand runterfährt. Ja? Und wenn es dann dazu führt, dass du das Motorrad drückst in der Kurve, dass es nur so kracht, damit du irgendwie am besten noch die Fußrasten anschleifst und diesen Rand wegbekommst. Und also da ist mir jeder lieber, der diesen Rand hat und weiß, dass er diesen Rand hat und sagt, ey, ich nehme mich da raus und wenn es dann irgendwie drauf ankommt, dann kann ich da noch ein Stück runter und ich weiß um diese Reserve, als wie gesagt der andere.
Und Achtung, und das ist nämlich genau das Problem. Darum ging es mir überhaupt gar nicht. Mir geht es nicht drum, jemandem zu sagen oder dass der Rand abgefahren muss. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es gibt viele Gründe, warum jemand den Reifen bis zum Rand abgefahren hat. Ne? Die einen haben einfach 35 Jahre Erfahrung, haben sich da ganz, ganz langsam rangetastet. Es gibt eher die jüngere und sportliche Fraktion, die das halt mit Nachdruck machen. Aber wenn du das nicht hast, ist es für dich keine Sicherheitsreserve. Weil du nur das nutzen kannst, was du tatsächlich jemals erfahren hast, was in deinem Komfortbereich ist. Wenn so jemand in eine brenzlige Situation kommt, die diesen Rest noch erfordern würde, ist er nicht dazu in der Lage, das zu nutzen. Das war das, was ich gemeint habe mit dieser prophylaktische, ne? Weil er ist einfach nicht, also das ist nicht sein Komfortbereich, da kennt er sich nicht aus und du wirst nicht, wenn du, also das ist ja so ein Klassiker, ne? Es gibt ja den angefahrenen Reifen, ich weiß nicht, ob du das auch so vor Augen hast und kennst, ne? Dann siehst du diesen Rand und der ist schon braun, ne? Also weil das Gummi sich verändert hat, ne?
Ja.
Und so jemand, der fährt, der kann das nicht nutzen. Ne? Also es geht hier, wie gesagt, nicht um Raserei oder sonst irgendwas, sondern einfach nur um diesen Trugschluss. Ne? Genauso wie der eine halt glaubt, er ist der Geilste, ne? Und ein Nachwuchsrossi, glaubt der andere, er kann das halt nutzen, obwohl es halt einfach nicht in seinem Erfahrungsraum und seinem
Wobei man jetzt wieder dem entgegenhalten könnte, jemand, der diesen Rand nicht komplett abfährt, ist im Regelfall wahrscheinlich auch nicht in so einem Grenzbereich unterwegs und kommt vielleicht auch weniger an so eine Situation. Also ich verstehe den Punkt.
Es geht ja nicht um Grenzbereich, sondern es geht halt darum, ne, was weiß ich, du verschätzt dich. Und das passiert einfach jedem. Ne? Und derjenige, der quasi seinen Bereich ausgelotet hat, ne? Also es geht jetzt, wir reden nicht vom Rasen oder so, ne? Sondern du bist unterwegs und verschätzt dich, dann hast du, wenn du diesen Bereich kennst, noch Möglichkeiten in, ich sag jetzt einfach mal, größere Schräglage zu gehen, um das quasi, was du im Vorfeld unterschätzt hast, zu kompensieren. Und diesen Bereich, der ist halt einfach, wenn du das vorher nie erfahren hast, steht dir halt nicht zur Verfügung. Das ist in Anführungsstrichen das, worauf ich hinaus wollte.
Okay, Punkt verstanden. Vielleicht sollten wir das nochmal aufheben, weil ich glaube, da gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Mir fielen jetzt gleich auch wieder verschiedene Argumente ein für und wieder. Deswegen auch hier wieder Interaktion und so weiter. Wer dazu seine Meinung kundgeben tun möchte, kann die uns gerne mal mitteilen. Dann nehmen wir das vielleicht auf und sprechen da so nochmal drüber. Weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Punkt ist aber, du hast schon recht, es gibt dieses Genre Motorradfahrer, das sich sehr darüber auf jeden Fall definiert. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten. Stimmt doch, oder?
Ja, absolut. Natürlich. Also
okay, aber welche, jetzt auch mit ein bisschen Blick auf die Uhr, welche Typen fallen uns denn noch ein?
Wen haben wir denn noch?
Ich habe auf jeden Fall den Pendler. Also den, der wirklich sein Motorrad
guter Typ
für in jeder Situation nutzt. Und das sowohl, und das sind, also es ist nicht ganz der Vielfahrer, weil der Vielfahrer wird trotzdem nur zu Touren rausfahren. Aber der Penta-Typ macht diese Touren am Wochenende und fährt jeden Tag mit dem Motorrad von A nach B zum Einkaufen, zum Job, was auch immer anfällt und das auch eben bei Wind und Wetter. Und das ist für mich nicht der Extremfahrer, über den wir vorhin gesprochen haben, der dann irgendwie durch die Wüste fährt oder den Nordpol fährt, sondern das ist ein anderes Extrem. Und das ist was, das finde ich atemberaubend, wenn du im Winter bei 4 Grad gerade die Scheiben irgendwie frei gekratzt hast, mit dem Auto durch irgendwie Regen fährst und auf einmal kommt dir jemand mit dem Motorrad entgegen. Das sind so die Typen da, Halleluja. Also das ist auch nochmal ein Schlag Motorradfahrer, der ist heftig.
Oh, absolut. Und dem sieht man das normalerweise auch an, weil das ist halt eher so der Typ wettergegerbtes Leder. Oftmals, ja, besonders dann, wenn sie halt unter diesen Bedingungen noch mit klassischer Motorradkleidung, also einfache Lederhose und vielleicht auch mit dem Jethelm, also keinem Integralhelm oder so einem Fullface-Helm unterwegs sind, wo du halt wirklich siehst, okay, der Bart, Licht und Wetter gebleicht, ne, die Haut sonnengegerbt und du einfach aufgrund dessen, aufgrund dieses Auftritts schon irgendwie krassen Motorradfahrer Respekt vor so jemandem hast.
Ja, das stimmt. Welcher Typ fällt mir noch ein? Wir hatten jetzt den Coffee Racer, den Outlaw, den Poser allgemein, den Extremfahrer, die Iron Butts, Tourenfahrer, Pendler. Fällt dir noch einer ein?
Wen haben wir denn noch vergessen? Vielleicht den Sozia-Fahrer. Also ich glaube, das ist vielleicht auch Bereich Motorradkategorie, zu dem du irgendwann mal wirst, wenn du dein Hobby nicht aufgeben willst, aber nicht mehr alleine raus darfst, dass du halt tatsächlich dann grundsätzlich mit der Perle unterwegs bist. Und da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz verrückte Haudegen.
Das könnte man echt nochmal aufgliedern. Da geht es ja echt von bis.
Ja. Also da hast du tatsächlich in dieser Fraktion hast du ja auch nochmal das komplette Spektrum, ne? Also vom Iron Butt, ne? Wo halt die Iron Button mit dabei ist sozusagen, bis hin zum Wochenendraser oder Racer, der im
maximale Schräglage kommt er dir entgegen und eine Person hinten drauf und du denkst einfach nur, was passiert hier gerade?
What the fuck? Ja. Genau. Also da, das ist halt auch nochmal so ein ganz besonderer Schlag für sich. Und da könnte man ja theoretisch schon direkt über die Mitfahrerin oder den Mitfahrer genauso schwadronieren, weil ich ja eigentlich, wir hatten ja auch schon diese Seitenwagenfahrergeschichte und so, das ist ja das eine. Aber also grundsätzlich hinten drauf auf dem Motorrad, ich habe es ja eigentlich immer gehasst, ne? Ich glaube, wenn du irgendwann mal selber gefahren bist, kommt das ja für dich eigentlich nicht mehr in Frage.
Das ist halt der Punkt. Das habe ich in der letzten Folge auch gesagt. Als kleines Kind hinten drauf, total geil. Seit ich selbst einen Lappen habe, nie wieder.
Nie wieder.
Mir fällt noch ein, natürlich die Offroad- und Enduro-Fahrer, die wirklich auch Enduro wandern. Auch nochmal ein spezieller Schlagmensch auf jeden Fall.
Ja, jetzt absolut vernachlässigt, muss man tatsächlich sagen, heute, ne?
Ja, leider Gottes. Aber können wir uns ja vielleicht nochmal so im Einzelnen ein bisschen mehr widmen. Und ich hatte noch einen Typus Motorradfahrer, der mir jetzt aber gerade nicht mehr einfällt.
Gut, aber das ist ja vielleicht auch ein Themenpunkt oder ein Anknüpfungspunkt für die nächste Staffel, die nächste Folge. Nicht die nächste Staffel, die nächste Folge natürlich.
Genau. Vielleicht fallen euch ja noch welche ein. Wir fordern euch auf, uns die Typen zuzuschicken. Gerne mit einer kleinen Charakteristik. Wie sieht so der typische Fahrer eures Genres aus? Schickt es uns zu. Wir werden es gerne nochmal aufnehmen. Und ich glaube, damit haben wir jetzt schon einiges abgehakt. Schreibt uns, ob ihr Winker seid oder die lässig coolen Grüßer, wie dem auch sei.
Spiegelposer, so wie ich, ganz klar, wichtige Frage.
Ja, und alles, was ihr heute Schlechtes gehört habt, über irgendeine Gruppe, über irgendein Genre, könnt ihr auf jeden Fall auf mich und Michel transferieren. Wir haben alle unsere...
Wir lieben euch alle, genau.
Ja, also erstmal lieben wir euch alle und wir sind alle beide selbst der Teufel und auf keinen Fall die Person, die alles besser wissen. Auch wenn wir das gerne und oft so meinen. Tatsächlich ist es eigentlich so, dass wir wahrscheinlich auch keine Ahnung haben und nicht besser sind als das schlimmste Drittel unseres liebsten Hobbys.
So sieht's aus. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, so ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.